Nun wundern Sie sich bitte nicht, wenn ich Sie bitte, mich heute Nachmittag Matthäus zu nennen. Aber bitte nur heute Nachmittag. Ich, Matthäus, möchte Ihnen zunächst von meiner wichtigsten Entscheidung erzählen. Als ich ihm begegnete, da fühlte ich mich verwirrt. Er gehörte nicht zum Jerusalemer Establishment. Rabbinische Erziehung hat er nie genossen, stammte auch nicht vom Priesterstamm Levi. Er stellte sowohl das Protokoll des Sabbats als auch die Tempelsteuer in Frage. Wer war er? Rebell? Idealist? Prophet? Was er war und was er sagte, das kollidierte ganz stark mit allen gängigen Tagesmeinungen. Er sprach von einem unsichtbaren Königreich und lehrte, dass die Leute keine Rache üben sollten, den Nächsten, selbst die Feinde, lieben, sondern einfach vergeben. Und er kritisierte das herrschende Unrecht, auch das Unrecht der religiösen Machtstrukturen. Ich nehme für mich nicht in Anspruch, besonders weise zu sein, aber ich weiß, er war ein ganz besonderer Mensch. Er war ganz anders. Er veränderte nicht Regierungen, er veränderte Menschen. So war es tatsächlich. Er räumte in der Gesellschaft auf, immer nur eine Person auf einmal von innen her. Wenig Hoffnung hatte er auf eine Reform der Systeme. Er rief eine Revolution der Herzen aus. Ein großer Unterschied im Verhalten. Dabei wurde er in einem unbekannten Dorf geboren, arbeitete im Laden eines Handwerkers, bis er 30 war. Dann redete er zu den Menschen über Gott, seinen Vater, hat aber zu keiner Zeit einen liturgisch richtigen Gottesdienst gehalten. Er hatte keine Familie, auch besaß er niemals ein Haus, besuchte nie ein Gymnasium und hatte keine anderen Referenzen als sich selbst. Erst 33 war er, als sich die Öffentlichkeit gegen ihn wandte und viele Menschen ihn ablenkten. Selbst seine Freunde rannten weg. Er wurde seinen Gegnern ausgeliefert und durchlief einen Schauprozess. Der römische Prokurator Pilatus, der begann, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen. Und in diesem Dialog hat er weder seine eigene Ehre verteidigt, noch um sein Leben gebettelt, noch sich selbst entlastet. Als sich der Pilatus laut wunderte, was hier eigentlich vor sich ging, antwortete er: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, würden meine Diener kämpfen. Aber mein Reich ist von anderer Art. Warum eigentlich nicht kämpfen? Warum nicht protestieren gegen diesen gesetzlosen Prozess? Weil sein Reich nicht von dieser Welt war, sein ganzes Wirken war von anderer Art. Seine Bewegung spielte sich nicht in den üblichen Rollen unserer Welt ab. Als einer meiner späteren Kollegen eine Zeit lang vergaß, was er von ihm gelernt hatte und plötzlich sein Schwert zog, da wies er ihn ganz scharf zurück. Nie mehr auf diese Weise, Petrus. Und Jahre später schrieb dieser Petrus: Wenn man ihn beschimpfte oder misshandelte, hat er es ohne Widerspruch ertragen. Denn er wusste, dass Gott ein gerechter Richter ist und seine Sache vertritt. Gewiss war Pilatus nicht fähig, gerecht zu urteilen, aber schließlich war er nicht der oberste Schiedsrichter. Die Sicht des himmlischen Richters würde am Ende zählen. Sein Verhalten vor Pilatus war nicht eine einmalige Reaktion, es war das Verhaltensmuster seines ganzen Lebens. Er wurde schließlich zwischen zwei Verbrechern an ein Kreuz genagelt. Während er starb, losten seine Henker um seinen Mantel, den wohl einzigen Besitz, den er je hatte. Man legte ihn in ein Grab, das ihm nicht gehörte. Aber was hatte ich, Matthäus, damit zu tun? Nun, ich war Zollbeamter in einer kleinen Stadt, Station am See Genezareth, wo ich für die römische Regierung Steuern kassierte. Die römischen Kaiser, die waren geldgierig und herrschten mit fast unkontrollierter Machtfülle. Nun denken Sie sicher unfreundlich über Zollbeamte, schon weil die es verstehen, in ihnen Schuldgefühle zu wecken, selbst wenn sie vielleicht nichts zu verzollen haben, weckt die Art, wie wir Zollbeamte jemanden anschauen, das Gefühl, als sei man ein Anfänger im Schmuggeln. Nicht unberechtigtes Misstrauen liegt da in der Luft. Übrigens, verglichen mit den Steuern der alten Juden sind eure heutigen Steuern eine Kleinigkeit. Wir Juden, wir stöhnten unter ihnen mehr als sie heute. Von allen Völkern hassten wir Steuern am gründlichsten, dachten wir doch, nur Gott Tribut schuldig zu sein. Und es erbitterte hohe Summen für den Kaiser in Rom aufzubringen und zusätzlich noch eine Menge Gelegenheitssteuern beträchtlicher Höhe zu entrichten. Das war ärgerlich und demütigend. Eine Kaufsteuer auf alles Gekaufte und Verkaufte, Brückengeld für das Überqueren jeder Brücke, Mautgebühr für die Wegbenutzung, Wagensteuer, Radsteuer für die Wagenräder, Wagenachsensteuer und dann noch Tiersteuer für das Tier, das den Wagen zog. Aber das Entscheidende war, ich als Einnehmer der verhassten Steuer war in einer Person Zollbeamter, Gerichtsvollzieher, Geldeintreiber und Banker. Ich durfte Menschen überall anhalten, ihre Waren kontrollieren. Ich konnte jedem bei Zahlungsunfähigkeit seine Kleider abnehmen oder aber auf der Steuersumme bestehen und ihm zugleich anbieten, das Geld zu einem Wucherzins zu leihen. Als Jude durfte ich ja eigentlich gegenüber einem anderen Juden überhaupt keinen Zins verlangen. Fragwürdige Finanzgeschäfte, das hässliche Gesicht des Kapitalismus. Und trotzdem, Geld verdirbt nur den Charakter, der bereits verdorben ist. Als Zollbeamter konnte ich eigentlich kein Patriot sein und war nicht nur gleichgültig meinem Volk gegenüber, sondern plünderte es auch noch aus, und zwar aus nackter Habgier. Das waren meine Spielregeln. Sie würden mich heute eine Heuschrecke nennen. Bei mir zählte nur die Rendite. Schließlich kaufte ich diesen Posten von der römischen Besatzungsmacht und bezahlte für das Privileg, Steuern kassieren zu dürfen. Vertrauen, das war für uns die knappste Ressource. Und die Grenze zur Kriminalität, die war nur schwer auszumachen. Nicht verwunderlich, dass wir jüdischen Zollbeamten die meist gehassten Leute im Volk waren, geächtet, aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Alle Privilegien eines jüdischen Bürgers wurden uns verwehrt. Wir durften weder als Richter noch als Zeuge fungieren. Sogar das Betreten der Synagoge war uns verboten. Freunde fanden wir höchstens unter unseresgleichen. Und hier waren das auch weniger Freunde als vielmehr Komplizen. Anständige Menschen hatten keinen Umgang mit uns und kein religiöser Führer hätte sich mit uns unterhalten. Vielleicht fragte mancher, hat wer seine Werte loslässt um viel Geld zu machen, auch Gott losgelassen? Geld ist ein hartnäckiger Mitbewerber Gottes. Ohne Zweifel war ich darum der letzte Mensch, von dem man erwartet hätte, dass er ihn als Nachfolger wählt. Eines Tages ging er zum Zollhaus am See, glückte mir betrügerischen Geldmenschen, den niemand mochte, ins Gesicht. Und als ich fragte, irgendetwas zu verzollen oder zu erklären, da sagte er, ja, folge mir. Und zu aller Überraschung traf ich meine Entscheidung, stand sofort auf und folgte ihm. Es ging noch weiter. Nachdem er eine ganze Nacht im Gebet zugebracht hatte, traf er seine Entscheidung und wählte 12 Jünger, die den Kern seiner Mannschaft bilden sollten. Und ich war unter ihnen. Das ist doch unbegreiflich. Schließlich war ich doch ein recht fragwürdiger Kandidat. Muss das überraschen? Zeigt sich hier nicht einfach, dass wir unsere Normen haben und er die seinen? Wir sehen auf den reichen Jüngling, moralisch einwandfrei, und nehmen an, dass er ein idealer Jüngerkandidat sein könnte. Und Sie schauen auf mich, den halbkriminellen Geldabschneider, und entscheiden, dass ich ganz und gar nicht zum Jünger tauge. Nein, sagte er, diese Sache ist genau umgekehrt. Matthäus wird das für mich tun, was der reiche Jüngling nicht tun will. Er, Matthäus, ist kein hoffnungsloser Fall. Wartet, und ihr werdet an seiner Veränderung sehen, wie sehr er mich brauchte und dass er ein Mensch ist, den ich brauchen kann. Wenn Sie vielleicht meinen, er hätte Gründe haben können, mich nicht zu berufen, dann wissen Sie auch, dass es für mich auch Gründe gegeben hätte, ihm nicht zu folgen, keine Entscheidung für ihn zu treffen. Ich hätte sagen können, nichts zu machen, ich bin nicht gut genug, um einer deiner Gefolgsleute zu werden, ich gehöre hier in mein Zollamt. Wenn ich so reagiert hätte, dann hätte ich die größte Freundschaft verpasst, die ein Mensch je auf dieser Erde gewinnen kann, die Freundschaft mit dem Sohn Gottes. Und wenn er am Zollhaus vorbeigegangen wäre, dann hätte ich auf der ganzen Welt keinen einzigen richtigen Freund gehabt. Sie wissen, ich habe die ganze Zeit von Jesus, dem Christus, gesprochen. Wenn ich in meinem Zollhäuschen geblieben wäre, dann hätte ich auch die größte Chance verpasst, die ein Mensch auf dieser Erde haben kann. Die Chance, mit hineingenommen zu werden in die Geschichte des Evangeliums von Jesus Christus, der den hochachtbaren Pharisäern sagte, ich esse mit diesem Matthäus, weil er es ist, der mich braucht. Er hat keine Freunde. Er fühlt sich von Gott und Menschen zurückgestoßen. Ich gebe ihm wieder Würde und Selbstachtung durch meine Vergebung. In seiner Nachfolge erst entfaltete sich mein eigentliches Leben, ließ mich zu einer heilen Person, überhaupt erst zur Persönlichkeit werden. Und ich kam zu Ansehen, weil er mich angesehen hat. Sicher trete ich in der Geschichte als Person nicht mehr besonders in Erscheinung, lassen sich aber davon nicht täuschen. Wichtig ist, dass ich nicht alles hinter mir ließ. Als ich die Tür des Zollamts schloss, nahm ich doch mein Schreibzeug mit und schrieb mein Evangelium. Und so konnte ich deshalb so beginnen. Dies ist die Geschichte Jesu nach Matthäus. Seitdem sind fast 20 Jahrhunderte vergangen und heute ist er die Zentralfigur des Menschengeschlechtes. alle Armeen, die je marschiert sind, alle Parlamente mit allen ihren Sitzungen, alle Könige und Präsidenten mit ihrer Regentschaft zusammen, haben das Leben der Menschen auf Erden nicht so sehr beeinflusst wie dieses eine einzigartige Leben. Durch die Person des Jesus ist der Gottesbezug wiederhergestellt. Und manche Führungskräfte unserer Gesellschaft haben in der gegenwärtigen Krisenzeit erfahren, dass wir ohne Gott nichts mehr hinkriegen, auch in der Europäischen Union nicht. Matthäus, ich muss Ihnen noch sagen, die Begegnung mit Jesus Christus ist eine ganz persönliche Sache. Das Angebot seiner Freundschaft ist eine ganz persönliche Sache. Diese Option bedarf einer ganz persönlichen Entscheidung. Die einzigartige Freundschaft mit diesem einzigartigen Freund, der sein Leben für mich einsetzte, das ist die Erfüllung, die bleibende Begegnung in meinem Leben. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Das wollte ich Matthäus Ihnen einfach zunächst einmal erzählen. Müssten wir heute da noch Fragen beantworten? Die erste Frage zum Beispiel, was hat denn dieser Matthäus aufgeschrieben? Er berichtet von seiner Berufung, seiner Begegnung mit Jesus und dessen Anruf, folge mir. Matthäus lässt uns einen Blick tun in das so große Erbarmen von Jesus. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Matthäus 11, 28. Und Matthäus gibt uns einen Hinweis auf eine ganz starke Darstellung des Rettungsangebotes von Jesus. Des Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu retten. Matthäus 18, 11. Das wollte, ja, das musste Matthäus weiter sagen. Und eine heute sicher anstehende zweite Frage, was hat denn meine Entscheidung mit diesem Matthäus zu tun? Ganz einfach, für uns beide ist der Ruf Jesu, folge mir, unser Lebensprogramm. Wir beide haben die gewaltige Aussage Jesu gehört, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, 18. Und wir beide, wir müssen gegen den Strom schwimmen, um zur Quelle zu gelangen. Und wir beide dürfen dabei nicht erwarten, dass der Strom deshalb seine Richtung ändert. Wir beide werden Wegzeiger. Und eine weitere, dritte Frage muss gestellt werden. Blieben beide, Matthäus und ich, beim Thema Jesus Christus? Blieb das unvergleichliche, einzigartige Wort des lebendigen Gottes unsere Leitplanke? Ein Wort der Hoffnung, wie Matthäus schrieb, Hoffnung für Verlorene? Menschen leben von der Hoffnung und wenn ich das richtig sehe, Menschen sind das Einzige auf dieser Erde, das Gott zu sich in den Himmel nimmt. Gerade deshalb wollen wir Menschen ermutigen, den Ruf zur Hoffnung voll engagiert als Rufer, als Multiplikator weiterzugeben, nachdem Gott sich entschieden hat, uns brauchen zu wollen. Denn auf der Wunschliste Gottes, da stehen alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4. In meiner Heimatkirche, in der ich schon als Neunjähriger immer mit anderen zusammen um 11 Uhr die Glocke schwingen durfte, da predigte vor etwa 200 Jahren der junge, sehr kranke Vikar Ludwig Hofacker, nur einige Monate lang, mit großen Auswirkungen. Er, der in seinem ganzen Leben kaum mehr als 100 Predigten gehalten hat und 30-jährig starb, hatte nur ein Thema. Und deshalb stellten die Leute Leitern von außen an die hohen gotischen Kirchenfenster, um mithören zu können, weil der Innenraum der großen Kirche völlig überfüllt war. Und was war sein Thema? Er sagte, ich wollte einen Schrei für Jesus tun, den man vom Nordpol bis zum Südpol hören kann. Das ist es ja, was Matthäus wollte. Das ist es ja, was wir, Sie und ich wollen, als berufene Botschafter beim Thema Jesus bleiben. Wenn ich in Berlin bin, begegne ich immer wieder auch Botschafter, die ihr Land, ihren Präsidenten vertreten. Und die muss ich dann immer begrüßen, Ihre Exzellenz. Das ist eben so. Ja? Ihre Exzellenz. Darf ich jetzt was provozieren sagen? Wissen Sie eigentlich, dass Sie auch solch eine Exzellenz sind? Berufene Botschafter des Gottesreiches. Berufener Botschafter des Gottesreiches. Ist das überzogen? Oh nein, das sagt schon Paulus ganz klar dazu. Wir sind nun Botschafter an der Stelle Christi. Und die Botschaft, wie heißt die? Lasst euch versöhnen mit Gott. Es kommt im Bild gesprochen, bei der Arbeit im Reich Gottes nicht so sehr auf die Pflege, das Anstreichen der vielfach errichteten Zäune an, sondern das Pflanzen im Garten. Matthäus, der brauchte nur Schreibzeug, um sein großes Erleben mitteilen zu können. Wir haben es da viel einfacher. Wir haben seine im Auftrag Gottes geschriebene Mitteilung schon gedruckt vorliegen. Können Sie lesen? Und können und wollen sie weitergeben, damit das Evangelium läuft. C.S. Lewis sagte einmal, wir lesen, um zu wissen, dass wir nicht allein sind. Als Christen sind wir auf Zukunft ausgerichtet und programmiert. Wir haben die großartige Lebensbotschaft für heute, für morgen, für immer. Diese Botschaft, die braucht ein Netzwerk engagierter, fröhliche Repräsentanten, die Menschen zurufen, Jesus sucht dich, lass dich retten. Oder wie es Johann Hinrich Wichern ausdrückte, sie sind doch alle Kandidaten des Heils. Da sind Menschen gefragt, denen diese Lebensbotschaft selbst zum Lebensdank geworden ist. Voller Einsatz, volle Motivation. Eine ganze Hingabe ist da gefragt. Und das kann man schlecht vom Sofa aus machen. Und übrigens, wer von Gott redet, der braucht nicht zu flüstern. Ich habe dann auch aus der Physik gelernt, alles, was von selbst läuft, das läuft abwärts. Allein in der Masse, das war vor Jahren der Titel eines Buches von Bill Graham, das wir publiziert haben, auch in der Masse kann der Mensch allein sein, einsam sein. Zu den schönsten Aussagen der Bibel gehören solche, die uns der Gegenwart Gottes versichern. Und unser Matthäus, der schreibt in der Geschichte von Christi Geburt, sie werden seinen Namen Immanuel heißen, das heißt Gott mit uns. Wir bleiben nicht allein. Und am Schluss seines Evangelienberichtes gibt uns Matthäus ein Wort von Jesus weiter. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt endet, das heißt auch in der Masse, nie mehr allein. Diese Botschaft ist letztgültig für sich Alleinfühlende, für Einsame und ist auch ein besonderes Kennzeichen. Ja, das Ausschließlichkeitsrecht des Evangeliums, die Botschaft, wie Matthäus schreibt, dass Jesus gekommen ist, zu dienen und sein Leben zu unserer Erlösung hinzugeben. Diese Botschaft, dass Jesus alles für alle getan hat. Und weil, wie unser Matthäus schreibt, Jesus die Zusage machte, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wissen Sie, er ist da. Das gilt auch an diesem Nachmittag für uns. Und Sie werden verstehen, dass es meine ganz persönliche Antwort auf diese Botschaft ist, wenn ich mit Paulus spreche. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nichts anderes wüsste an euch als allein Jesus Christus und den als gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 2. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die gerettet werden, eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, 18. Und ich möchte immer mehr ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Philipper 3, Vers 10. Ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Amen.